Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas, moin moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, es ist einige Zeit her. Wir haben gerade mal in der hochprofessionellen Vorbereitung zu dieser Folge geschaut. Wir haben im August 2020 und im März 2021 über das Thema gesprochen. Und von daher fanden wir, dass es jetzt Mitte 2024 mal wieder Zeit wird. Und zwar wollen wir heute über die Möglichkeit sprechen, die Logistik auch als Investment zu betrachten. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Einerseits sind wir beide ja sehr, nennen wir das mal börsenaffin, wir sind da gerne unterwegs, wir interessieren uns so ein bisschen für Meldungen, schauen da drauf. Und vor kurzem, ich glaube es ist 2, 3 Wochen her, haben wir mal gequatscht und haben uns unter anderem auch das Thema der steigenden Frachtraten angeschaut. Und wissen ja von dem letzten Mal, als die Frachtraten so steil angestiegen sind, dass danach also die Containerreedereien exorbitante Dividenden ausgezahlt haben, aufgrund der exorbitanten Gewinne, die sie ausgeschüttet haben. Und dann haben wir so ein bisschen fachgesimmelt und haben gesagt, naja, eigentlich könnten wir darüber mal widersprechen, weil die Logistik hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Ne? Es ist also nicht nur die Seefracht, also nicht nur die Container, Schifffahrtsreedereien, sondern auch alles andere, was also um E-Commerce geht, um Dienstleister an der Stelle, hat sich sehr viel weiterentwickelt. Und haben wir gedacht, naja, also Investmentempfehlungen wollen wir an der Stelle, direkter Disclaimer, Investmentempfehlungen geben wir nicht. Wir erzählen von uns beiden so ein bisschen, worauf man theoretisch gucken könnte, worauf wir schauen. Ansonsten ist es wie immer, schaut selber nach, wenn ihr tieferes Interesse daran habt. Wir zeigen euch aber gerne so ein bisschen, wo ihr gegebenenfalls was finden könnt. Ganz am Anfang hatte ich gerade schon gesagt, ihr müsst selber schauen, was ihr macht. Und vor allen Dingen uns ganz wichtig, so ein wichtiger Grundsatz, den man in der Finanzbranche immer hört, investiere nur in Geschäftsmodelle, die du auch verstehst. Das war auch so der Grund, wo wir gesagt haben, naja, also in der Logistik sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Da haben wir eine Idee, wie die Dinge funktionieren könnten, fühlen uns da, es fühlt sich an wie ein bisschen Heimat. Und das war genau die Motivation, die Folge so mal anzugehen, zumal es dort interessante Themen gibt. Richtig, zusammengefasst, ja, ne?
Genau, so ist es. Also was du sagst, ne, die Geschäftsmodelle verstehen, wer Logistiker ist, steckt in der Branche drin, bekommt mit, wie sich Raten verändern, wie sich Volumen verändern, wie sich Geschäft verändert, wo es Probleme auf irgendwelchen Seefrachtlanes gibt, was das für Auswirkungen hat. Und wenn man so nah dran ist, dass man das am Dienstag mitbekommt, was irgendwie am Montag passiert, dann bietet sich's ja an, das vielleicht auch für die Investition zu nutzen, statt jetzt in einen anderen Bereich zu investieren, wo man vielleicht wartet, dass es in der Zeitung steht, wo es dann jeder weiß oder wo man irgendeinem Hype folgt. Von daher haben wir gedacht, okay, reißen wir einfach verschiedene Bereiche der Logistik mal an und nennen ein paar mögliche Titel, in die man investieren könnte. Sagt nichts darüber aus, wo die heute stehen, bis denen morgen geht oder in einem Jahr geht. Aber so ein bisschen die Welt dieser Investitionsmöglichkeiten zu öffnen. Und der eine oder andere ist vielleicht dabei, der damit was anfangen kann und sagt, ja, okay, hab da recht, schaue ich mir auch mal an. Und vielleicht findet derjenige dann auch das Passende für sich selbst.
Genau, absolut. Wir haben so ein bisschen unterschieden, oder du hast die Folge vorbereitet, du hast so ein bisschen unterschieden nach, wie soll man das nennen, nach Thema. Ne? Jetzt haben wir gerade schon eingangs erzählt zur Seefracht. Da kann man ja, und das ging ja gerade auch vor kurzem sehr groß durch die Presse, in die ein oder andere Seefrachtspedition oder Reederei oder Schiffshersteller auch entsprechend investieren. Vielleicht magst du da einmal ganz kurz drauf eingehen.
Genau, also es gibt natürlich Titel, die kennt jeder. Allen voran Maersk, Hapag-Lloyd. Die sind auch in vielen Fonds drin und haben eine entsprechende Größe und auch eine entsprechende Historie, dass man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, ich investiere in ein Startup. Und die hängen dann eben an diesem volatilen Markt und der Seefracht. Und ja, wie du gesagt hast, wenn man jetzt mitbekommt, wie sich die Raten entwickeln, dann könnte das spannend sein, mal zu gucken, was ist denn bei denen passiert, als sie das letzte Mal die Raten so überschlagen haben. Und da kann ich nur von Maersk sagen, die hatte ich so ein bisschen im Blick. Die haben sich damals extrem gut entwickelt. Es ist halt immer die Frage, wann kommen denn diese Zahlen am Markt an? Also wann bekommt jemand Kenntnis davon, dass die Raten sich so entwickeln, der vielleicht jetzt nicht Logistiker ist? Und das ist ja meistens mit Quartalsberichten der Fall. Und dann steigt es an und dann gucken alle drauf und dann ziehen meistens die Titel an. Und ja, also die zwei wären so solide europäische Werte, würde ich sagen. Man kann natürlich auch hier global gucken. Hat man noch Costco ergänzt und von deiner Seite kam noch Hyundai Merchant Marine. Hyundai ist ja ein Riesenkonglomerat, Südkorea. Die meisten kennen die Autos, aber die bauen auch eigentlich alles, was sonst noch so fährt und schwimmt und fliegt oder ja, von denen gibt es ganz viel. Und das wären mal so die vier Titel, die jetzt direkt Seefrachtreedereien betreffen. Wenn wir weiter gucken, du hattest das vorhin gesagt, na, die Häfen sind dann da relativ nah dran.
Genau, da
Hattest
haben
du,
wir
glaube
ja,
ich, ein oder zwei?
genau, also vor kurzem ist ja vor allen Dingen der Hamburger Hafen, also die Hala, durch die Presse gegangen, weil es dort den versuchten Einstieg von externen Investoren gab. Das ist halt eben, ja, kann man sich am Hamburger Hafen beteiligen und da gibt es also auch noch den einen oder anderen an der Stelle, wo man dann investieren kann, zum Beispiel, also den Eurokai haben wir gefunden. Und zwei, drei chinesische, aber zum Beispiel halt eben auch den Piräus Port, also den Hafen in Athen, wo man sich halt eben entsprechend dran beteiligen kann. Ehrlicherweise muss man da halt eben dann tiefer einsteigen. Warum, wieso, weshalb? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich könnte dir jetzt zu Piräus gerade mal sagen, dass es irgendwo in Griechenland ist. Aber dann hört es auch auf. Also wo der Schwerpunkt ist, wie viel die monatlich, jährlich abwickeln, keine Ahnung. Ne? Aber letztendlich wollen wir mit der Folge ja auch so ein Stück weit einfach darauf hinweisen, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, dort halt eben quasi in seinem Berufsfeld zu investieren, wenn man möchte, und sich halt eben daran entsprechend zu beteiligen. Und ja, ich würde mir jetzt keine Piräus-Aktie kaufen, mit dem Wissen, was ich habe. Aber die Möglichkeit ist da, man könnte sich halt eben entsprechend darum kümmern.
Genau, also Hafen ist relativ nah auch an staatlichen Einrichtungen dran. Vielleicht muss man das auch wissen. Das war ja auch die Diskussion zum Einstieg von chinesischen Investoren in Hamburg. Und dementsprechend würde ich jetzt das auch nicht als die Highflyer-Titel bezeichnen, aber es geht, wie du sagst, ne? Und wer irgendwie sagt, ich will mein Geld so anlegen, dass ich auch in 20 Jahren noch was davon habe, dann gehen wir mal davon aus, dass es dann immer noch einen Hamburger Hafen gibt oder auch einen Port von Piräus. Und kommt halt auf die eigene Investmentstrategie an und was man sich davon verspricht. Gehen wir ein Stück weiter vom Hafen, fährt der Container meistens mit der Bahn oder mit dem LKW weiter. Bei der Bahn ist es überschaubar, was wir gefunden haben. Das ist die Union Pacific. Ganz großer Wert aus den USA, auch ganz stabil, soweit ich weiß. Und wie hat unser Bekannter, dein Bekannter, der Alex, mal gesagt, da legt auch keiner ein zweites Paar Schienen neben diese Schienen. Deshalb ist das
Genau.
auch wieder ein sehr defensiver Titel, der einfach langfristig Kohle bringt. Ja.
Ist auch der Satz, der mir vor allen Dingen aus diesem Podcast damals hängen geblieben ist. Da ist ja nicht so wie also in der Innenstadt, wo jemand dann also den nächsten Schuhladen eröffnet, baut da keiner ein Gleis daneben. Und damit hast du sicherlich erstmal ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau, und auch eine spannende, vielleicht eine spannende Entwicklung natürlich, die Dekarbonisierung der Verkehre. Und wenn man sich überlegt, was in den USA alles über die Straße läuft, weil die Schiene ja ganz, ganz lange Zeit eher links liegen gelassen wurde und viele Investitionen eher in das Interstate-Netz gegangen sind, statt in die Bahn, kann man sich überlegen, welchen Stellenwert hat das Thema mittlerweile in den USA. Und führt es vielleicht dazu, dass dort die Auslastung besser wird oder nicht? Also so in die Richtung würde ich recherchieren, wenn ich mich damit beschäftige. Aber ist auch kein Titel, der jetzt innerhalb von 4 Wochen sich wahrscheinlich verdoppelt. Ja.
Nee, ganz bestimmt nicht. Das
Dann
Thema
kommen wir.
LKW-Hersteller hattest du
Genau.
gerade aufgeführt. Das ist ja relativ breit und auch, wenn man das mal so sehr, sehr bewegt über die letzten 2, 3 Jahre. Was hast du da gefunden?
Genau. Also da gibt es relativ neue Titel. Daimler Trucks mal vorneweg, wurde ja vor ein paar Jahren ausgegliedert, an die Börse gebracht. Sind jetzt schon wahrscheinlich etwas spannendere Titel, die mehr Bewegung drin haben. Traton, MAN, Scania ebenso. Wenn man auf den ganzen Konzern setzen möchte, dann habe ich auch mal VW dazu geschrieben. Nochmal Hyundai, auch dort wieder sehr auch PKW-lastig, aber natürlich ist die LKW-Sparte da auch so. Und Hyundai ist immer mehr Leuten bekannt als Elektro-Vorreiter. Die haben eine ähnliche Rolle auch teilweise in dem LKW-Bereich für Elektro-LKWs und Wasserstoff, was in Deutschland noch ziemlich exotisch ist, aber in Asien schon weiter verbreitet. Gibt noch einen dritten im Bunde bei den großen Fahrzeugherstellern, einfach mal Toyota. Und dann ein etwas, wie soll man sagen, ein gehypter Titel, der aber stark gelandet ist in den letzten Monaten, Nikola als ein Startup, was sich vorgenommen hat, Wasserstoff-LKWs auf die Straße zu bringen. Und da wurde jetzt vor kurzem, das habe ich zufällig gelesen, gefeiert, dass sie 72 Stück verkauft haben im letzten Quartal. Also da, die Aktie hatte wahnsinnig viel Fantasie, war richtig gehypt, ist dann ganz, ganz, ganz hart gelandet, war kurz davor, so ein Penny-Stock zu werden. Dann haben sie ein paar Aktien zusammengefügt, also haben praktisch aus, ich glaube, 30 eine gemacht, damit sie wieder etwas höher vom Wert her landen. Also wer den Nervenkitzel braucht, vielleicht ist das was für so jemanden. Ne? Jetzt mal so im Kontrast zu dem Union Pacific und den Häfen, die wir zuerst hatten. Genau, soweit zu den LKW-Herstellern. Noch ein Verkehrsstrang wäre die Luftfracht. Da hattest du jetzt noch ein paar eingebracht.
Ja, genau. Also auch aus deutscher Sicht ist dann vor allen Dingen der Fraport sicherlich ein Titel, den man kennen darf. Frankfurt, größter Flughafen, was das angeht, in Europa, wo man entsprechend investieren kann. Ich hatte aber dann auf der Suche danach dann also auch diverse andere gefunden. Ne? Also zum Beispiel den ADP, das ist also die Gesellschaft der französischen Flughäfen in Paris. Es gibt also den AENA, das ist dann die spanischen Flughäfen, je nachdem wie viel sie, also ich glaube Madrid ist relativ groß, was das angeht. Wäre aber auch so wieder etwas, wo ich dann halt eben tiefer graben müsste. Und darüber hinaus gibt es dann also auch noch diverse andere, wie beispielsweise Thailand Airports oder Airports Thai heißt die Aktie dann halt eben, die dort halt eben dann unter Umständen, wenn es logistische Drehkreuze sind, das einfach mal außen vor, halt eben dann interessant sein könnte. Du hattest an der Stelle dann natürlich noch die Flugzeughersteller mit reingepackt, Boeing und Airbus, beide börsennotiert. Ist ja auch so
Genau.
dieser ständige Kampf zwischen den beiden Unternehmen. Wer baut das größere, das effizientere oder was weiß ich was Flugzeug?
Das Sicherere ist momentan so das Thema. Ja.
Lassen
Nachdem
wir mal so stehen.
Boeing da auch ja, politisch zu Kreuze kriechen musste in letzter Zeit. Also bei der Luftfracht ist so, da ist jetzt halt interessant, auf die Historie der letzten 5 Jahre zurückzugucken. Ne? Wenn man sieht, was da Corona veranlasst hat, dann sieht man, wie sich Aktien, die eigentlich super stabil sind und immer langweilig das gleiche, ungefähr die gleiche Range innehaben, wie sich die dann doch, wenn auf der Welt was Besonderes passiert, bewegen können. Der Fraport war so runtergedrückt. Dann natürlich auch wieder das Thema CO2. Welche Zukunft hat die Luftfracht? Wenn man sich die jetzigen Zahlen anguckt, spürt man nicht so viel davon, dass es weniger wird. Eher im Gegenteil. Da ist der Nachholbedarf von Corona, was die Personentransporte angeht. Und auch ja, im Frachtvolumen spürt man da nicht sonderlich viel, dass es abnimmt. Von daher, ja, auch wieder interessant, eher zu wissen, es gibt diese Titel, dass man zur richtigen Zeit dann eventuell dran denkt. Im Moment ist es spannend, Boeing und Airbus zu beobachten, sowie Boeing ja, aufgrund der Sicherheitsvorkommnisse abgestraft wurde. Kann man sich überlegen, gibt es die Boeing noch in 5 Jahren oder 10 Jahren, würde ich sagen. Jo, wahrscheinlich schon. Überstehen sie die Krise. Die Amerikaner haben auch schon andere Sachen hinbekommen. Und dann kann man sich da überlegen, vielleicht ist das ja ein interessanter Titel. Im Gegenzug Airbus ist wahrscheinlich dann die letzte Zeit eher das Mittel der Wahl gewesen, wenn man Boeing jetzt nicht so gut findet. Also ja, aber spannend. Auf jeden Fall etwas, also viel mehr Bewegung drin. Und die Luftfracht ist da auch immer kurzfristiger in irgendwelchen Zyklen oder gehypt oder nicht gehypt oder wie auch immer. Ja.
Was wir an der Stelle nicht mit aufgenommen haben, fällt mir gerade auf, sind Fluggesellschaften, weil halt eben es keine Fluggesellschaft in dem Sinne gibt, die also dann nur Logistiktransporte durchführt. Es gibt halt eben logischerweise Transportflugzeuge, davon jede Menge, aber die hat halt eben auch jede Fluggesellschaft hat die. Wenn das für jemanden interessant ist, muss er sich da halt eben dann mal einlesen, wer an der, also ob es eine Delta, ob es eine Lufthansa, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, dann halt eben an der Stelle schauen, welche Gewichtung da halt eben dann auch die Logistik, also die echte Logistik, in dem Sinne nicht die Personenlogistik, sondern halt eben die Frachtlogistik, welche Rolle die da halt eben spielt, welchen Einfluss die das auf das Ergebnis dann halt eben letzten Endes auch hat.
Ja, wir kommen nachher noch zu 3, 4 Titeln oder 2, 3 Titeln, wo man sagen kann, die haben eigene Fluglinien.
Ja. Genau. So, alles gut, alles schön. Jetzt sind wir sehr global unterwegs gewesen. Für den in Bad Hersfeld, den kleinen Logistiker, der denkt sich, ja, das ist ja alles gut, aber da habe ich ja keinerlei Einfluss drauf. Wie sieht es dann aus mit intralogistischen Themen?
Genau, intralogistisch sind es jetzt nur mal 2. Ja, der gute alte Stapler ist dabei. Jungheinrich ist eine AG. Da kann man auch so ein bisschen die letzten 5 Jahre sich anschauen. Auch interessante Story. Als unter Corona der E-Commerce einen starken Hype erfahren hat, hat auch der Logistikzulieferer Jungheinrich sich gut bewegt. Wer es etwas moderner möchte, der kann in Autostore investieren, also Cube Storage Systeme aus Norwegen. Ist auch an der Börse seit ein paar Jahren, ich glaube 2 Jahre ungefähr. Also zeigt, dass dort auch Investoren letztendlich in der Logistik eine Zukunft sehen. Und je nachdem, wie begeistert man von diesen Systemen ist oder wie viel man sich von denen verspricht, auch für die Zukunft, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Das war die Hardware. Dann natürlich auch die Software spielt eine Rolle. Da ist es jetzt etwas knapper gehalten. Das sind die großen Player, SAP, Oracle. SAP macht sicher auch ganz viel anderes außer Logistik, aber eben auch Logistik. Ja. Ja. Und Oracle ebenso. So ein rein, also es gibt, glaube ich, 1, 2 reine Softwareanbieter für Logistik, aber das sind dann eher kleinere Firmen. Und deshalb haben wir die hier, die großen mal aufgeführt.
Genau. Dann gehen wir auf die an die Rampe gehen. Die halt eben dann entsprechend Ware bewegen auf der Straße. Das sind also CAP-Logistiker und Speditionen. Da gibt es, also CAP kennt jeder, UPS, FedEx, DHL. Ne? Das sind also die großen Global Player an der Stelle. Bei Speditionen hattest du Wabaras mit aufgenommen.
Genau.
Da bin ich jetzt ehrlicherweise blank. Da kann ich nichts zu sagen.
Ja, ungarischer Spediteur, der so immer als der Billigheimer abgetan wurde, der hauptsächlich eigene Auflieger hat und dann Unternehmer nutzt, um diese Auflieger durch Europa zu bewegen und ist auch vor einiger Zeit an die Börse gegangen. Also und hat sich da eigentlich auch ordentlich entwickelt. In 5 Jahren jetzt hier 200% plus. Wer dem Landverkehr der Straße viel zutraut, der hat da eine Möglichkeit. Und Wabaris hat eben im Gegensatz jetzt zum KMU-Bereich in Deutschland, wo halt das Fahrerthema immer riesig ist, sitzt Wabara halt viel weiter im Osten, hat deshalb auch Themen mit dem Arbeitsmarkt, aber es ist nicht ganz so drastisch wie bei uns. Und spielt in Europa schon eine wichtige Rolle. So würde ich es mal einteilen. Also ist nicht für jeden was. Ne? Wer jetzt irgendwie hohe Erwartungshaltungen an Transport hat und Zusatzservices braucht und Technik braucht und so weiter, der wird bei Wabaris nicht fündig. Aber wer wer einfach nur von A nach B Volumen bewegen muss. Und für den ist vielleicht dieser Spediteur das Richtige. Und ja, finanziert sich auch an der Börse. Und du hast es gesagt, die CAP, das waren die, wo wir vorhin gesagt haben, die mit der eigenen Fluggesellschaft, die kommen noch. Also UPS hat ein ganz eigenes Fluglinien-Netz weltweit, ausschließlich für Güter, mit auch tollen Hubs irgendwo am Nordpol, dass die Strecken kurz sind. Die hatten auch deshalb auch keinerlei, also bei dem Gütertransport ist es so, wie du vorhin gesagt hast, ne, es gibt natürlich Gütertransporte, die zählen drauf, dass der Personenverkehr läuft und sie fahren damit, was damals bei Corona einigen sehr große Probleme bereitet hat, weil wenn keine Personen mehr fliegen, da fliegen auch keine Pakete mehr mit. Und der CAP-Dienstleister, der das oder die, die es gut geschafft haben, die haben halt eigene Flugzeuge, die haben eigene Fluglinie. Und UPS hatte damals keine Themen, dieses Netz und diese Transporte aufrechtzuerhalten. FedEx ist ähnlich und DHL hat auch eigene Flugzeuge. Von daher wären das Möglichkeiten, neben dem CAP eben auch in verschiedene Transportträger zu investieren. Und dann hatte ich noch die Post CTT oder CTT, Correios de Portugal, portugiesische Post, ist auch eine Aktiengesellschaft. Also man kann nicht nur in DHL investieren, sondern sich vielleicht auch in den Ländern mal umgucken, was gibt es dort. Und wenn man dem Land viel zutraut und da irgendwo eine Möglichkeit sieht, könnte man auch dort aktiv werden. Und dann kommen wir zu den Händlern. Da hast du die Hauptplayer rausgesucht.
Ja, also ich denke, an Amazon kommt man nicht vorbei. Ne, das ist eine Aktie, die sich über die letzten Jahre entsprechend der Firma halt eben auch entwickelt hat. Sehr spannend ist, zumal Amazon ja in gewisser Weise auch logistisch immer mehr abbildet. Ne? Also immer mehr selber macht und an der Stelle dann halt eben auch logistisch eigene Lösungen macht, sind es also eigene Lager, sind es Zustelldienste, Services, die man da halt eben dann ausprobiert und sie dann entsprechend auch ja, mit einbringt in die Gesellschaft. Und als zweiten hatten wir noch PDD rausgesucht, eine E-Commerce-Plattform, wenn wir das Gleiche meinen.
Genau, also eine PDD, wer es jetzt nicht kennt, der wird sagen, ja, Pinduoduo hieß es, glaube ich mal. Sagt so auf dem ersten Moment dem einen oder anderen was, aber nicht vielen. Aber da steckt Temu dahinter auch, soweit ich weiß. Und deshalb habe ich gedacht, die schreibe ich da mal auf, weil das ja momentan ein heißes Thema ist. Und dementsprechend vielleicht interessant.
Genau, ähnlich heiß sind ja dann zum Beispiel auch noch Alibaba, die man an der Stelle nennen könnte, und JD.com. Das sind ja auch riesige Anbieter an der Stelle, die auch an der Börse entsprechend notiert sind und in die man dann halt eben entsprechend investieren könnte, sofern man denn möchte und sich an der Stelle halt eben an den Händlern beteiligen möchte. Jetzt haben wir relativ viele Einzelaktien besprochen. Das Thema hatten wir ja schon eingangs gesprochen. Verstehe das Geschäftsmodell, bevor du investierst, damit du das Risiko entsprechend abschätzen kannst. Eine Methode der Risikoabwägung oder der Risikominimierung ist ja dann halt eben auch immer also einerseits das anderen Menschen zu überlassen, die mehr davon verstehen, sei es also ETFs, sei es was auch immer, größere Indizes, die halt eben an der Stelle danach gebildet werden. Du hattest an der Stelle dann also auch ein REIT rausgesucht oder REIT, je nachdem, wie man es dann halt eben aussprechen möchte, ein Real Estate Investment Trust. Und da gibt es ein ganz interessantes Unternehmen, nämlich die Prologis.
Genau.
Genau, erzähl mal was dazu.
Die Prologis investiert in Logistikimmobilien und ja, finanziert die, stellt sie dem Nutzer zur Verfügung. Und das machen nicht nur irgendwelche, wie soll man sagen, das machen die Firmen nicht, wenn sie irgendwie knapp bei Kasse sind, sondern die sagen halt, okay, wir haben unser Kapital lieber im Umlaufvermögen und diese Rides oder auch andere, Läger finanzieren, denen liegt es einfach dran, über eine gewisse Zeit eine sichere Einkommensquelle zu haben. Genau. Und hier ist es auch so bei Prologis, da werden dann langfristige Mietverträge abgeschlossen und dann ist das eine relativ sichere Geschichte mit einem Zins, der meist eben über dem Standardzins liegt, aber dennoch relativ safe ist. Ja.
Ja. Und typischerweise sind REITs auch nicht Aktien, die sich mal eben verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, ne? Sondern das ist halt eben die Investition in Betongold und lebt halt eben dann vor allen Dingen aus Mieterträgen. Die Mieterträge werden dann gerade in dieser Konstellation vom REIT halt eben auch zu einem gewissen Anteil dann immer an die Aktien Inhaber ausgeschüttet. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Anteile an einem REIT erwerbe ich halt eben dann auch gleichzeitig eine zukünftige Dividende oder Auszahlung an der Stelle, die ich bekomme, was dann halt eben die Aktie als Einkommensstrom unter Umständen interessant macht. Gerade in Amerika ist das Projekt, ist das Konzept sehr, sehr beliebt. Dort wird halt eben viel über REITs abgebildet. Wenn man sich dann also einerseits an Logistikimmobilien, aber halt eben auch an allen anderen Themen auf die Art und Weise dann beteiligen kann. Schauen wir zurück in die Folge, die wir damals gemacht haben. Kommt also noch der E-Commerce Logistics ETF mit auf den Hof gefahren. Da haben wir damals so ein bisschen drüber gesprochen. Wir verlinken euch eine Infoseite dazu dann entsprechend auch mal. Der Vorteil an einem ETF, das steht ja für Exchange Traded Fund, das heißt also, es ist die Nachbildung eines Indizes, der kann im Zweifel also auch fiktiv sein und dieser kümmert sich dann halt eben genau um E-Commerce-Logistik. Dort sind dann also verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Gewichtungen drin. Beispielsweise jetzt in dem E-Commerce Logistics ETF ist also der Anteil USA ist bei 36%, Japan bei knapp 10, China bei knapp 10, Deutschland bei 7, Dänemark und so weiter, Südkorea 4, 5, 6. Kann man alles auf der Seite sehen. Man sieht dann zum Beispiel also auch, in welche Bereiche dort investiert wird. Industrie, Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Technologien, Immobilien und so weiter und so weiter. Und wenn man dort in die größten 10 Positionen mal reinschaut, von insgesamt 43, das heißt, es ist ein Anteil an dem ETF, der ehrlicherweise nicht sonderlich groß ist mit 130 Millionen Euro, aber ein Blick da rein zeigt zum Beispiel genau das, was wir gerade besprochen haben, ne? Größter Anteilseigner oder beziehungsweise größte Aktie an der Stelle ist dann die AP Möller-Maersk, darüber sprachen wir gerade. Zweite Position ist PDD Holdings, haben wir auch gerade darüber gesprochen. Vierte ist dann JD Logistics, fünfte ist Alibaba, dann kommt noch Walmart und so weiter und so weiter. Also wer in die Logistik gesammelt investieren möchte und die Verteilung an der Stelle dann also jemanden überlassen möchte, der von mehr versteht als ich von den Einzelaktien in dem Fall, der ist zum Beispiel in dem ETF ganz gut aufgehoben. Und wir haben an der Stelle dann also auch noch ein iShares Transportation ETF gefunden in den USA. Allerdings muss man an der Stelle sagen, es ist US Transportation. Wenn man sich da auf die Positionen drauf schaut, dann ist nämlich genau das, was wir gesagt haben. Union Pacific ist dort dabei, UPS, FedEx, Norfolk, Delta Airline, Southwest Airline, Uber Technologies ist mit 18-19% da sehr, sehr groß drin, was wahrscheinlich auf die Entwicklung zurückzuschließen ist. Aber es ist halt eben auch eine Ansammlung von 40 verschiedenen Aktien an der Stelle mit einer Gewichtung von 26% auf Rail Transportation, 21% auf Luftfracht Logistik, dann haben wir 20% Passenger Ground Transportation, Cargo Ground Transportation 17%, Seetransport 2% und so weiter und so weiter. Also es gibt durchaus Möglichkeiten an der Stelle dann auch im US-Part halt eben in die Transportation zu investieren. Und ganz am Ende habe ich dann, haben wir gerade kurz vor der Folge noch gesehen oder gefunden, gibt es also noch den sogenannten Mapletree Logistics Trust. Das ist dann, so wie du gerade sagtest, wie Prologis, ein Trust, der ertragsstarke Logistikimmobilien in einem Portfolio führt, also das heißt eine Baufinanzierung oder halt eben die entsprechenden Vermögenswerte hält, allerdings mit einem Fokus auf Singapur, Hongkong, China, Japan, Südkorea, Australien, Malaysia, Vietnam und Indien. Ne? Insofern ein sehr spannendes Thema, wie man sich dann also auch global verteilen kann. Ne? Ich kann halt eben sagen, ich bin Deutscher, ich kaufe nur deutsche Aktien und kaufe mir eine Hapag-Lloyd, eine Fraport und eine Hala-Aktie, aber dann habe ich halt eben ein gewisses Klumpenrisiko da drin. Wenn ich das Ganze dann halt eben über die Welt verteile, kann ich halt eben dann quasi global an der Logistik halt eben dann teilhaben. Und wenn es auf der einen Seite mal ein bisschen hoch geht, geht es auf der anderen Seite vielleicht runter. Aber insgesamt partizipiere ich an der Entwicklung der Logistik. Und da sind wir uns wiederum einig, dass es für die Logistik eigentlich nur nach vorne gehen kann, weil die Bedeutung an der Stelle immer wichtiger wird. Damit haben wir es, glaube ich.
Genau.
Genau, haben euch ein Update gegeben. Ich glaube, zeitlich sind wir etwas eskaliert über das hinaus, was wir eigentlich gedacht hatten. Aber wie schon angenommen, ist es ein Thema, wo wir uns auch gerne drin verlieren können, wo wir gerne drüber quatschen. Insofern seht es uns nach. Wenn ihr Interesse dran habt, wir packen euch nochmal unten alles in die Shownotes rein. Wenn ihr euch da entsprechend für interessiert, könnt ihr da mal einfach hinterhergehen und könnt da gucken, was für euch passt und was für euch dann halt eben von Interesse ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.
Macht's gut.